Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Okay, ganz kurz, wundert euch nicht über Matzes Stimme, auch wenn sie sich gerade absolut ähnlich angehört hat. Ich bin gerade verwirrt, du hast dich vorhin gerade ein bisschen sehr anders angehört.
Ich verstelle meine Stimme. Nee, ich höre mich an wie ein Zombie, weil es ist Halloween und es gehört sich so.
Wollte ich gerade sagen, wir sind heute extra spooky, wobei das bei den Nachrichten, die wir meistens haben, gar nicht so schwer ist.
Aber wir dachten, wir machen es ein bisschen Halloween-mäßig und haben Matze Viren geschickt und es hat irgendwie funktioniert, ich weiß auch nicht wie.
Jetzt bin ich unsterblich.
Okay, Leute, also ihr wisst, wenn wir nicht mehr da sind, Matze macht weiter.
Bisschen alle Ewigkeit, oh Gott.
Was für ein schreckliches Podcast.
Jetzt mal ernsthaft, Matze macht in alle Ewigkeiten weiter. Ist das dann die persönliche Hölle?
Ich weiß nicht, warum du mich verfluchen willst, ja?
Banks hat das gesagt, das war nicht ich.
Banks hat sich noch wie ein Scherz angehört. Bei dir hört sich das an wie eine Drohung.
Wir machen den Podcast auch so, ich glaube, das ist schon Drohung genug, oder?
Ja, stimmt eigentlich auch.
Nun gut.
Okay, wollen wir loslegen? Wir haben mal wieder ein bisschen Politik. Und zwar mit ganz großen Tamtam und ich wette, jeder von euch hat es mitbekommen. Trump war da und ja.
Und mehr auch nicht.
Ja doch, also es war viel Blabla, viel Tamtam, viele Geschenke, viel Umwerben, laut internationaler Presse das große Abkommen schlechthin und so weiter und so fort. Also kurz und bündig, Japan hat sich laut sehr vielen Kritikern, übrigens auch aus der japanischen Bevölkerung, aus der LDP und so weiter, Trump erfolgreich angebiedert. Ich meine, okay, ist die richtige Strategie, den Kerl muss man Honig um die Schnauze schmieren. Aber das ist so eine Sache, weil man dadurch auch ein bisschen die Eigenständigkeit verlieren kann, wenn man einfach alles, was Trump fordert, beantwortet mit Ja und Arm. Mit einer Ausnahme, nein, man importiert weiter Gas aus Russland. Aber ansonsten hat man eigentlich überall zugestimmt.
Ja. Naja, zumindest erstmal nur wörtlich, oder?
Das ist ja so die Frage, ne? Eine Zustimmung im politischen Bereich, die kann viel bedeuten, ne? Die kann auch gar nichts bedeuten. Ne? Trumps Aussagen bedeuten im Endeffekt auch gar nichts, ne? Das ändert sich von Woche zu Woche.
Außerdem bringst du ihn meistens zum Schweigen damit, dass du einfach nur nickst und immer Ja sagst.
Übrigens, Südkorea war ja ganz lustig. Ne? Die haben ihm eine goldene Krone geschenkt.
Sicher.
In Japan gab es so ein ganz spezielles Golfset. Also ernsthaft, ich glaube, ich hätte den Kerl lieber irgendwo auf eine Rampe gebunden und dann ab in den Pazifik und fertig. Obwohl, das ist Umweltverschmutzung. Naja, okay.
Aber immerhin haben sich die anderen Leute über seinen Auftritt im Internet lustig gemacht.
Ist ja auch kein Wunder.
Es hatte sowas von einem verwirrten Kleinkind, das nach seiner Mami sucht irgendwie.
Ja, also es war
sehr merkwürdig anzusehen, ja.
Er hat sich beim Kaiser ordentlich daneben benommen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also irgendwas scheint in seiner Birne nicht mehr richtig zu funktionieren. Also noch, nein, wie sagt man das jetzt? Krankheitstechnisch nicht richtig zu funktionieren. Verwirrt ist er ja eh die ganze Zeit. Deswegen kriegen wir wohl demnächst auch Atomtests. Naja, auf jeden Fall, Takashi hat das ja doch eigentlich echt gut gemacht, muss man sagen. Also wenn man sich halt anbiedern will, sie ist halt voll die Abe-Schiene gefahren. Jetzt mal abwarten, was bei rauskommt. Also sie hat so Sachen versprochen wie, ja, wir heben ja auf jeden Fall das Verteidigungsbudget an, dann gab es ein seltenes Erdeabkommen, weil wegen gegen China und. Ja. Wie sich das später entwickelt, werden wir sehen.
Das ist tatsächlich schlecht für die Öffentlichkeit und für die Presse. Weil man da wenig rausziehen kann, was Hand und Fuß hat. Ne? Wir wissen im Endeffekt genauso viel wie vorher.
Wie gesagt, einfach nur nicken und Ja sagen war es bisher.
Mhm. Richtig, aber es hat zumindest gereicht, um 2 Tage Google komplett mit Trump zu füllen. Yay. Yeah. Oh Gott, 3 Tage, es läuft ja heute immer noch. Naja gut, waren wohl lustig, ich habe keine Ahnung. So. Damit sind wir dann durch mit Trump, Gott sei Dank. Achso, sie ist übrigens, also die Premierministerin ist übrigens kurz danach dann auch gleich nach Südkorea gedampft zum, APEC-Gipfel oder irgendwie so. Und hat sich da dann mit dem südkoreanischen Präsidenten getroffen. Das war tatsächlich etwas, wo man sagen kann, oh okay, wow, weil die haben sich darauf geeinigt, dass sie enger zusammenarbeiten wollen. Da hat man also tatsächlich nicht mal böses Blut gemerkt. Das ist tatsächlich positiv.
Boah. Ja, also das weiß ich nicht, ob ich das erwartet habe. Sie hat es ja schon angefangen, indem sie den Yasukuni-Schrein nicht besucht hat.
Ja.
Also, man hat sehen können, dass sie auf Südkorea-Kurs geht. Ich habe es noch nicht glauben wollen am Anfang, weil, Politiker, erstmal glaubt man ihnen gar nichts.
Warten wir jetzt einfach mal ab, was bei rumkommt. Aber im Großen und Ganzen war das zumindest das positive Politische die Woche, muss man sagen, weil, Trump da ist es halt,
Aber hat sie denn eigentlich schon irgendwelche größeren Pläne zu Südkorea angekündigt? Abgesehen, dass sie so unter der Hand immer gesagt hat, naja, wir halten uns an das, was wir bisher immer so gemacht haben, also zum Thema Entschädigung.
Never change a running system.
Ja, naja, bei ihr weiß man ja nicht. Ich meine, sie ist noch ganz frisch, noch ganz neu, die kann noch eine Menge Blödsinn machen.
Ich weiß auch keine Ahnung, wie ihre wirtschaftliche Außenpolitik aussieht. Ne?
Genau, das ist es ja.
Das ist nicht nur Außenpolitik, auch innenpolitisch wird das jetzt spannend, weil man will ja Mitte September, November Maßnahmen ankündigen, wie man denn die Inflation endlich in den Griff bekommen kann. Da ist ihr, glaube ich, dann heute allerdings auch die Bank of Japan ganz schön in die Grätsche gehüpft, weil die haben ihren Ausblick so wirtschaftstechnisch veröffentlicht und das klang jetzt nicht sehr gut, weil gegen Importpreise kann auch die werte Premierministerin nicht wirklich viel tun. Was wohl feststeht, ist, dass die Benzinsteuer jetzt erstmal beiseite geschoben wird, aber so wirklich, sie will halt mehr Geld rauswerfen, was eigentlich jeder japanische Politiker in seiner Karriere mindestens einmal machen möchte. Mhm. Das kennt man ja schon. Das heißt, die Schulden werden steigen. Sie muss beten, dass die Bank of Japan jetzt diesen Zinssatz nicht erhöht. Ich meine, jetzt erstmal wurde es gerade abgeblasen, aber Anfang 2026 ist realistisch. Und wenn das passiert, hat sie ein Riesenproblem, weil dann war das keine gute Idee, so viel Geld rauszuschmeißen, denn dann wird alles nämlich gnadenlos teuer. Vor allen Dingen die Schuldenrückzahlung. Aber gut, das werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit spannend. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen weniger Politik wäre langsam mal ganz nett.
Naja, mal sehen. Wir hatten ja bei den anderen Premierministern auch immer hohe Erwartungen und hohe Ideen. Und dann war dann sehr viel heiße Luft und man hat eigentlich nichts mehr gehört.
Man hört nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das irgendwie genau verfolgt, dann ist das Geld schon irgendwo angekommen. Ne? ob es da angekommen ist, wo es viel geholfen hat, das ist die Frage. Weil Japans Wirtschaft ist ja nicht am Untergehen, die wächst ja weiter. Obwohl die Firmenpleiten dauernd durch die Decke gehen. Ne? Das heißt, irgendwo wird Geld gemacht. Ne? Und wenn Takaichi sagt, sie will Geld ausgeben, dann kommt das wohl irgendwo an. Nur wohl nicht bei denen, die es gebrauchen können.
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also es ist so, die Wirtschaft, also laut des Wirtschaftsausblicksberichts der japanischen Regierung, hat ein moderates Wachstum. Das ist wahnsinnig gut. Das moderate Wachstum ist allerdings bloß bei großen Unternehmen. Und ab so Mittelstand wird es dann böse. Da sieht es nämlich ungefähr genauso aus wie hier auch in Deutschland. Denen geht es gar nicht gut. Und da steigen auch tatsächlich die Firmenpleiten. Und es gibt noch ein ganz kleines anderes Problem.
Oh,
Madame,
jetzt kommt's.
Ja, ist ja so, Ausländer, das ist so eine Sache. Wir müssen da mal alles verschärfen. Ich komme gleich nochmal genau dazu. Und das Problem ist, man braucht aber immer mehr ausländische Arbeitskräfte, weil, laut des aktuellen Arbeitsmarktberichts sieht das gerade richtig, richtig düster aus. Und viele Firmenpleiten sind ja auch deswegen, weil eben einfach keine Mitarbeiter mehr gefunden werden, was ja auch irgendwie kein Wunder ist, weil ab Mittelstand wird nicht mehr so viel bezahlt, wie ja zum Beispiel die ganzen großen Firmen, also Sony, Nintendo und Konsorten. Aber mit ihrer Politik in der Richtung, das kann ganz schön nach hinten losgehen, muss ich sagen, weil sie macht Japan nicht unbedingt gerade attraktiv, wenn ich ehrlich bin.
Also, das mit den attraktiv machen, da haben ja sowieso schon ihre Vorgänger ordentlich Salz gestreut. Ich denke aber nicht, dass sie das wirklich ernsthaft umsetzt, weil sie wird wissen, dass das...
Nee, also jetzt ganz ehrlich, nicht immer nur, sie wird es nicht umsetzen. Ich spreche das schon mit Absicht an, denn sie hat nämlich heute angekündigt, dass das Einwanderungs- und Eigentumsgesetz für Ausländer verschärft werden soll. Ab nächste Woche wird darüber diskutiert und das geht ganz schön tief, muss man ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel soll es eine noch schärfere Kontrolle über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer geben und eben halt neue Leitlinien für den Aufenthalt, Einbürgerung und die soziale Unterstützung. Und das ist jetzt schon verdammt hart, weil der Erwerb von Grundstücken wurde ja schon eingeschränkt. Auch die Leitlinien für den Daueraufenthalt wurden eingeschränkt und das Ganze soll jetzt nochmal eingeschränkt werden. Weiß nicht, ist glaube ich jetzt nicht so unbedingt die beste Idee, um das Land so attraktiv zu machen. Ja,
das auf jeden Fall. Also das mit den Grundstücken, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man muss dazu sagen, dass man halt eigentlich natürlich nicht den kleinen Ausländer treffen will, der sich jetzt irgendwie ein nettes Häuschen kaufen möchte. Es geht eigentlich überwiegend darum, dass man so ein bisschen Kontrolle über ausländische Investoren hat, die in großem Maße einkaufen und natürlich dann der japanischen Industrie und Wirtschaft schaden, weil man halt alles wegkauft und dann natürlich für teurere Preise anbietet. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was im Detail geplant ist, aber das Zweite mit den Einbürgerung, Einwanderung etc., das ist halt echt schlecht, weil das betrifft halt alle Ausländer und wie du halt schon gesagt hast und wir eigentlich die ganze Zeit auch schon sagen, ja, man braucht seine Ausländer. Die können gar nichts anderes machen.
Ja, doch, auch sterben. Sorry, aber das ist nun mal leider wirklich so. Nein, also als allererstes, ja, natürlich ist der Landkauf durch große Investoren, bevorzugt aus China, keine so tolle Sache. Macht auch einiges teurer und so weiter und so fort. Das Problem ist leider immer die Art und Weise, wie ein Gesetz dann hingeklatscht wird, weil man sagt zwar, es soll nur die und die treffen, aber man arbeitet das einfach nicht in haarklein aus. Das ist die letzte Version des Gesetzes, naja, traf halt auch eben Otto-Normalverbraucher. Und vor allen Dingen sehe ich ein Problem. Das sieht man ja hier auch. Ich sage jetzt nur Stadtbilddebatte. Man nimmt immer pauschal Ausländer. Ausländer, die sich daneben benehmen. Ausländer, die bla 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 bla. So, was man aber damit automatisch erzeugt, ist Unmut in der Bevölkerung. Das ist nun mal einfach so, wenn man einfach diese Differenzierung nicht macht. Und genau den gleichen Fehler machen die gerade in Japan auch. Und das gibt logischerweise automatisch ein schlechtes Klima für halt eben Ausländer.
Ja, ja, die guten Ausländer und die bösen Ausländer, das alles zählt am Ende überhaupt nicht, wenn die Gesetze sowieso für alle gelten.
Naja, ja, ich meine, also, es ist...
Das Schlechte daran, das erkennt man erst, wenn man ein bisschen weiter denkt. Weil, wenn Takaichi jetzt einfach sagt, ey, guck doch mal, die Wirtschaft wächst weiter unter mir, ist alles wunderbar, aber alles im Endeffekt zu den großen Firmen geht. Und die großen Firmen halt keine Ausländer einstellen, sondern nur Japaner. Es sind nicht genug Japaner da. Also was machen wir? Wenn genug Firmen von Mittelständigen pleite gehen, dann müssen die sich Geschäft im Arbeitsplatz suchen. Ne? Also gehen sie wieder zu den großen Firmen. Ja. Das sorgt einfach dafür, die großen Firmen bekommen mehr Macht. Aber die großen Firmen sind irgendwie alle an dem Börsenmarkt. Ne? Das heißt, die sind abhängig von anderen Faktoren, die nicht in Japans Hand liegen. Das heißt, es wird instabiler und es wird logischerweise auch, wie so in Südkorea, so diese Konzernmacht in der Politik mehr spürbar sein. Und das ist definitiv nicht positiv. Das, meine, Südkorea hat das unter die Einser-Marke bei den Dings, beim Geburtenrate geballert. Ich meine, wenn Japan wird, steuert jetzt darauf zu, ne? Auf die Katastrophe von Südkorea.
Ja, definitiv. Und was, wenn jetzt halt nur große Konzerne wirklich richtig Macht haben, das sieht man ja an den, weiß nicht, Big Six oder irgendwie so in Südkorea. Da haben die riesige Unternehmen ja irrsinnig Einfluss und ist vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Idee, weil es läuft in Südkorea tatsächlich alles andere als gut. Und ja, du hast damit recht. Eben kleine Unternehmen gehen halt eben pleite. Ja, gut, Leute suchen sich einen Job, gehen zu den großen Unternehmen und so weiter und so fort. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, alles unter den großen Unternehmen sind nun mal die größten Arbeitgeber in Japan.
Ja, 70%, ne? 70% von japanischer Wirtschaft ist bei den Kleinen.
Richtig. Und das ist halt so das Problem, diese Fokussierung der Wirtschaftspolitik auf eben die großen Unternehmen, das ist keine gute Idee. Und wenn man halt eben sagt, naja, also wir pauschalisieren erstmal alle Ausländer, auch keine gute Idee. Ich meine, Japan ist ja sowieso unterschwellig rassistisch. Also jetzt nicht alle Japaner, das halten wir fest, aber ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen kann man das
sagen. Sie sind sehr xenophob, muss man sagen. Also okay, das ist nicht unbedingt Rassismus, sondern es ist einfach nur alles Ausländische, finden wir halt generell irgendwie nicht so doll.
Ja, außer Mayonnaise und so weiter und so fort. Aber da haben wir dann auch unsere Version, ne? Ja, schon klar.
Aber ja, das ist halt dieses Problem, man muss sich halt anpassen und wenn man halt ein großer Player in der Globalisierung sein will, dann kommt man da unweigerlich nicht herum. Und ja, gerade wenn das halt diese Metropolmacht dann entsteht, das macht natürlich auch die Schere zwischen Arm und Reich größer, weil in Südkorea ist es auch. Es gibt Topverdiener, klar. Und dann gibt es aber Leute, die haben minimal genug Geld, dass sie nicht am Ende des Monats verhungern müssen. Und das darauf steuert Japan halt auch zu, dass das immer schlimmer wird aus der sozialen Ecke raus.
Also im Endeffekt ist es nichts Außergewöhnliches, ne? Erzkonservative gehen immer auf Big Business. Und ja, da geht die Politik halt hin. Das große Problem, das da auch ist, was Einwanderung und Ausländer angeht, da wird ja immer aus einer Maus einen Elefanten gemacht. Ne? Da wird ja aus einem wirklich nicht größeren Problem als bei anderen Menschen auch ein gigantisches gemacht. Ne? Weil im Durchschnitt sind Ausländer genauso problematisch wie die Japaner im Endeffekt unter dem Durchschnitt. Ne? Es ist dasselbe. Es sind dieselbe Menge an Straftaten und dieselbe Menge an sonstigen Problemen mit Ruhebelästigung und Häusern etc. Aber dadurch, dass man dann halt die Leute an den Rand der Gesellschaft dringt, wenn einfach ihre Möglichkeiten zu arbeiten flöten gehen, ne, und die großen Firmen dann halt auf sehr traditionell japanisch gehen und sagen, wir stellen da keine ein, ne, dann hast du dann irgendwann Ausländer-Slums. Ne?
Ja, davon abgesehen, Japan nimmt ja sowieso nur wenig Ausländer aus, das halten wir auch mal fest. Und die Anzahl der illegalen in Japan lebenden Ausländer geht ja sowieso seit Jahren zurück. Also eigentlich ist es gar nicht so ein wirkliches Problem. Und ja, natürlich gibt es darunter auch Menschen, die sich absolut daneben benehmen. Und ich stimme ja auch zu und sage, okay, wer sich halt nicht an die Regeln hält, der darf gehen. Klar, logisch. Ne? Hält man sich bei mir in der Wohnung nicht an die Regeln, dann fliegt man auch raus. Normal. Aber wie gesagt, die Pauschalisierung drängt ja die Menschen wirklich in die Ecke und eigentlich müsste man mehr an Integration arbeiten, aber das Thema spielt irgendwie anscheinend keine Rolle. Das wird auch absolut kritisiert, weil dieser Kurs eben gegen Ausländer stützt sich ja nur komplett darauf, dass man eben die öffentliche Wahrnehmung für sich haben möchte. Also bloß jetzt nicht radikale Parteien an die Macht kommen lassen, da übernimmt man ja lieber den Kurs, wir kennen das ja, ne? Kommt eine radikale Partei, dann springen die Politiker alle auf das Wording drauf, weil sie dann der Meinung sind, ja, passt, weil die irgendwie ziemlich laut krähen oder so. Das ist aber halt ein ganz großer Fehler. Und was dabei rauskommt, naja, das sehen wir hier.
Ja, du hast aber auch direkte, wirkliche Gräueltaten, meiner Meinung nach. Ne? Also Scheußlichkeiten von der japanischen Regierung. Hm. In Amerika hatte man es in der Geschichte gesehen, dass bestimmte Minderheiten einfach ausgeklammert wurden, indem der Zugang zu Bildung und zu Wohnung und etc. massiv beschnitten wurde bei denen. Ne?
Ja, das war, in Japan, war doch in Japan auch so.
Ja, und jetzt die neue Regierung schneidet wieder dort, ne? Zum Beispiel was Schule angeht. Ne? Ausländische Schüler werden dann von staatlicher Förderung in Zukunft ausgeschlossen, was die Oberschule angeht. Ne?
Richtig, das ist nämlich das, was jetzt komischerweise übrigens von der LDP in Nippon Ishin und der Kumaito beschlossen wurde, dass eben Schüler mit dem Aufenthaltsstatus Student künftig von der kostenfreien Highschool-Bildung in Japan ausgeschlossen sind. Also es soll ja jetzt eingeführt werden und dann ist damit Schluss. Die dürfen es nicht. Und die Regelung betrifft halt natürlich auch internationale Schulen, die halt eben staatliche Zuschüsse erhielten. Die werden komplett gecancelt. So, es soll ein neues Programm kommen. Dazu gibt es aber, naja, da hat man halt nichts zu gesagt. Also das fällt so unter, na, mal sehen, was da noch passiert. Das ist aber wirklich alles andere als gut.
Ja, auch wenn da ein neues Programm kommt, ne, das heißt dann, dass die Kinder von Ausländern auf einem anderen Programm laufen als die Kinder von Japanern. Was logischerweise eindeutig gewollte Ausgrenzung ist. Ne? Teilen. Ja. Teilen, die Leute einteilen in die und die Gruppe.
Ja, Abspaltung. Weiter
ja, vor allen Dingen
kann man das natürlich auch erstens A, besser kontrollieren und sagen, ja, nee, dann drehen wir es nur denen ab. Und zweitens, naja, wenn man dann weiter fremd ist, dann hat man es sowieso schwerer, sich zu integrieren. Und dann geht man vielleicht ja auch freiwillig nach Hause, ne?
Das geht mir persönlich richtig gegen den Strich, ja. Als
ich
damals
total.
Zum ersten Mal in Japan war, war ich bei einer Familie untergekommen. Da war die Mutter eine Lehrerin, die mehrere Jobs hatte und zwei davon waren für ausländische Kinder Japanisch lernen. Ne? Hm. Das war etwas, das die Regierung und Stadt und so nicht wirklich unterstützt hat. Das haben die kommunal selber auf die Beine gestellt. Ne? Das war ein Bürgerprojekt, weil keine Sau dafür irgendetwas gemacht hat. Ne?
Und das ist ja heute immer noch so. Ne? Also die sagen zweimal alle, die Kinder sollen gefälligst Japanisch lernen und die Ausländer sollen Japanisch lernen. Und dann fragt man, ja,
Und
unterstützt ihr das denn irgendwie auch? Nö, das kann man ja irgendwie, also das ist ja, das werden die schon irgendwie selber hinkriegen. Aber sie müssen es lernen, auf jeden Fall.
Ja, es gibt ja noch ein ganz anderes Problem. Also erstmal, die Schüler können ja nicht einfach nach Hause. So, weil viele davon sind halt eben von ausländischen Arbeitnehmern, die zum Beispiel über das Praktikantenprogramm nach Japan gekommen sind. Und das sind ja auch nicht gerade wenig. So, im Praktikantenprogramm verdient man bekanntlich ein bisschen wenig. Bildung ist ganz schön teuer. Wie soll das funktionieren? Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Entschuldigung. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass mittlerweile eine Rekordzahl an ausländischen Kindern nicht in Japan zur Schule gehen, aus verschiedenen Gründen. Also nicht jetzt wegen Mobbing oder so, das natürlich auch, aber vor allen Dingen, weil man sich einfach die Bildung gar nicht leisten kann. So, ganz, ganz toll. Und das Problem verschärft sich dadurch nur. Das ist halt wieder so dieses Japan den Japanern, ja, und alles andere ist egal, aber ihr müsst euch integrieren.
Ja, und ja, das ist so weit von der eigentlichen Mentalität der japanischen Bevölkerung entfernt. Egal, wie xenophob sie sind, ne? Generell, wenn du da Japaner triffst, die sind eher dafür, dass die Kinder in die Schule gehen sollen und dahin gehören, ne?
Also wir reden jetzt hier wohlgemerkt nicht von den ganzen Japanern. Nein.
Die LDP
ist auch. Und die Nipponischen und anscheinend die Kumaito. Also man muss ganz ehrlich sagen, viele in Japan kritisieren das auch tatsächlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, oh Gott, Japaner sind so schlimm. Nee, sind sie nicht. Natürlich gibt es da auch ganz schön heftige Rassisten, aber das ist halt auch nur ein kleiner Teil. Das ist ähnlich wie bei uns. Die krähen halt laut und die Vernünftigen hört man halt nicht, weil die Vernünftigen schreien in der Regel ja nicht. Aber wie gesagt, also solche Sachen, das ist also beim allerbesten Willen nie. Es geht aber auch anders, denn in der Stadt Uizumi in der Präfektur Gumna ist mittlerweile ein ganz großer Ausländeranteil, also so rund 20% der Bevölkerung. Und der Anteil steigt weiter. Also die Stadt gilt halt so als, das ist so die Stadt, wo die meisten Ausländer leben. Und das merkt man in dieser Stadt tatsächlich auch überall. Also zum Beispiel gibt es dort sehr viele ausländische Läden und so weiter und so fort. Und komischerweise funktioniert es auch, muss man ehrlich sein, wenn es ist noch nicht so ganz, man lebt noch ein bisschen getrennt von den Japanern, aber die Stadt versucht zumindest einiges zu machen und es funktioniert.
Also das sind mal schöne Nachrichten, aber es sind halt auch wieder die Bemühungen der Mitbürger, die gesagt haben, wir versuchen das irgendwie.
Ja.
Und natürlich auch die Anstrengungen der Ausländer, weil sie sagen ja auch, wir versuchen. Weil man könnte ja auch sagen, nee, wir wollen lieber unter uns bleiben. Und das finde ich sehr lobenswert, aber es ist halt immer so, es ist schade, dass das so die Ausnahme ist im Prinzip.
Ja, die hat auch einen glücklichen, was heißt glücklichen, die hat eine bestimmte Wendung der Geschichte geholfen. Es gab ja eine riesengroße Kolonie von Japan da in Brasilien, in Peru. Ne?
Ja.
Und da sind eine ganze Menge Exil-Japaner dann später zurückgekommen, beziehungsweise ihre Kinder sind zurückgekommen. Weil die haben dann japanische Staatsbürgerschaft behalten können oder haben sie einfach wie zurückbekommen, ne? Und die haben sich dann wieder zurück angesiedelt.
Richtig.
An dem Ort. Also das wäre nicht einfach, es ist nicht einfach so passiert aus heiterem Himmel, ne? Das hat schon von vornherein ein ganzer Prozess dabei gehabt.
Naja, gute Kondition. Aber trotzdem, also es hätte ja auch natürlich anders enden können. Ich finde es eine schöne Nachricht, gerade weil die anderen so etwas deprimierend sind, dass halt auch da in der Richtung was passiert. Und mal sehen, vielleicht nehmen sich ja andere Städte ein Beispiel. Es gibt ja durchaus Orte, die auch zum Beispiel eine recht hohe Population von Vietnamesen haben, weil die dort oft als Arbeitskräfte arbeiten, das zum Beispiel landwirtschaftlichen Bereichen, und da hört man ab und zu immer so nette Geschichten, dass man da sich auch bemüht, ein gemeinschaftliches Zusammenleben zu stärken.
Jupp. So, was noch beschlossen wurde, Japan führt tatsächlich 2026 das gemeinsame Sorgerecht ein und feste Unterhaltszahlung. Yay, okay, gut, der Unterhalt ist jetzt ein bisschen lächerlich mit 100, was waren das, 56 Euro, oder 115, aber zumindest wird da mal was festgemacht. Und dann halt eben das gemeinsame Sorgerecht, das gibt es in Japan nämlich tatsächlich noch gar nicht, was immer wieder zu ordentlich Problemen führt. Das wird so ähnlich wie, also nicht so wie bei uns, so geteiltes Sorgerecht fertig, sondern man muss da durch so ein Verfahren durch, wenn man halt das geteilte Sorgerecht hat, da wird dann geprüft, findet da irgendwie Gewalt in der oder fand Gewalt in der Ehe statt und so weiter und so fort. Aber das ist zumindest, hätte ich mal einen Schritt in der richtigen Richtung.
Ja, hat aber auch lange genug gedauert, würde ich mal behaupten.
3 Jahre. Naja, 4 Jahre hat man drüber gerungen und jetzt steht's halt fest, es wurde jetzt beschlossen und das richtig Gute ist, der Unterhalt kann sogar vom Lohn gefändet werden.
Ui, okay. Das sind ja mal ganz neue Töne.
Ja, und das ist auch wohlgemerkt, also das sind umgerechnet 115 Euro pro Monat, das ist allerdings nur ein vorläufiger Mindestbeitrag und kann vom Gericht natürlich dementsprechend angepasst werden, also je nach Einkommen und so weiter, also jetzt ein Big Manager, der muss halt logischerweise mehr zahlen. Das Ding ist halt einfach, dass sie überhaupt sich zu diesem Schritt durchgerungen haben, weil das war so dermaßen umkämpft, gerade von den Konservativen natürlich. ich hätte nicht gedacht, dass sie es tatsächlich noch durchbringen.
Ja, wir haben über die Jahre einige Male darüber berichtet, ne?
Besonders. Ja, und dass sie es auch immer wieder angepasst haben und gesagt haben, nein, wir müssen und wir sollten und naja, aber jetzt hat es ja doch irgendwie geklappt. Ja, wahnsinnig dringend. Also
so. Japan hat ja auch einen neuen Tourismusminister, ne? Und der warnt jetzt vor den Folgen des Massentourismus. Na, wer hätte das gedacht? Er nannte nämlich tatsächlich die Konzentration ausländischer Touristen auf bestimmten Regionen sehr ernst. Und wenn ein japanischer Politiker sagt, sehr ernst, dann ist es ernst. Und ja, ich meine, es ist ernst. Und man möchte jetzt halt einen Tourismusförderplan auflegen und da sollen halt konkrete Gegenmaßnahmen drinstehen, um halt eben die überlaufenden Regionen zu entlasten. Also ich glaube, bei Kyoto sitzt man gerade zitternd rum. Ob es so funktioniert, ich weiß ja nicht, weil Touristen und Japan, dazu kommt ja, dass auch sehr viele Regionen, die jetzt halt überlaufen sind, natürlich auch im Ausland extrem stark werben. Nehmen wir mal Tokio, die machen das ja richtig gut. Wobei, gut, Tokio kann auch ein paar Touristen schlucken, das fällt nicht auf. Das Problem, was er halt sieht, ist eben, dass die Lebensqualität der Bevölkerung und der Tourismus in Einklang gebracht werden muss. Und das muss er tatsächlich. Die Frage ist halt, wie wollen sie das bitte erreichen? Ja. Strengere Regeln? Wird schwierig.
Also, seine Maßnahmen sind ein bisschen seltsam, wenn er sie verknüpft mit seinen Zielen, weißt du? Er sagt was von Schnellbusverbindungen, damit man sozusagen ein kleines bisschen mehr die Infrastruktur entlasten kann. Das ist ja ganz gut, ne? Wenn man die Leute schneller hinbringt an ihr Ziel, gezielt für Touristen, fein. Aber wie wir das jetzt hinkriegen, ne? Wo wir die Busfahrer herholen, da frage ich jetzt erstmal nicht nach. Aber zumindest ist es eine gescheite Idee, ne? Ja, und dann neue Hinweisschilder für Besucher, damit sie mehr ihre Verhalten anpassen, damit sie wissen, was sich hier gehört und was nicht. Ja, okay. Aber warum, wie hast du das verbunden damit, mit dem Ziel, den Besucher gleichmäßiger aufs Land zu verteilen? Wie schaffst du das dadurch? Durch Hinweisschilder und Schnellbusverbindungen. Das macht nicht unbedingt die Landziele attraktiver für die Touristen.
Macht es auch tatsächlich nicht. Man darf auch nicht vergessen, also ich sag mal so, ein Japan-Kenner, der wird nicht automatisch jedes Mal nach Tokio oder Kyoto reisen. Der sucht sowieso mehr Ruhe vor anderen Touristen, also weniger Ballermann-Feeling, sagen wir es mal so. Oder Gruppenkuscheln. Was der Tourismusminister nicht macht, und das komischerweise auch die anderen Regierungen vorher nicht, ist halt wirklich zu sagen, okay, dann sehen wir mal zu, dass wir halt eben jetzt wirklich das Reisen in abgelegene Regionen fördern. Und zwar zum Beispiel mit Reiseveranstaltern zusammen, dass wir da was ausarbeiten oder wie auch immer. Das sind halt nur wieder so die üblichen Maßnahmen, über die haben wir ja bekanntlich eh schon x-mal was gesagt, so hey, wir stellen neues Simba-Schild auf, jetzt wird alles besser. Ja, toll, einen Monat später, verdammt. Kennt man alles. Also das funktioniert vor allen Dingen nicht auf großer Politikebene, so wie die sich das vorstellen. Die Politik kann nicht alles lenken und Touristen kannst du erst recht nicht richtig lenken. Die haben ihren eigenen Kopf und ihr eigenes Handtuch. Das Ding ist, hier wird es halt spannend, was halt wirklich nachher im Tourismusförderplan steht. Weil man möchte ja seine 60 Millionen Touristen unbedingt haben. Wobei ich dazu sagen muss, das könnte jetzt ein bisschen blöd werden, denn ja, also man möchte 60 Millionen Touristen haben. Okay, nur wo will man sie nachher unterbringen? Weil so viele Hotels haben sie da ja nun auch nicht. Also klar, es gibt viele, aber das reicht nicht. Dafür war ja das Minpaco-System, also die privaten Ferienunterkünfte. Aber die sorgen halt auch immer für mehr, immer mehr Ärger, und immer mehr Kommunen sagen, nee, also das müssen wir jetzt hier mal einschränken, und arbeiten halt Auflagen aus, die teilweise tatsächlich das System für die Betreiber völlig unattraktiv machen. Mhm. Was dazu führt, ja, das wird nicht so gut laufen, wie man das gerne hätte, wenn das so weitergeht. Und das könnte ein bisschen schwierig werden.
Ja.
Also das, oh je.
In gewisser Weise ist es tatsächlich ein bisschen schräg, ne? Mhm. Die, es gibt ja auch so Vorschläge von der Innovationspartei, von der Nihon Ishin, die so ganz in das rechte, freie Marktwirtschaftsschema gehen. Im Sinne von wegen, lass einfach alle Beschränkungen für Ride-Hailing ausschalten, dann können wir es überall in Japan benutzen, dann regelt der Markt das schon. Dann werden Leute sich melden, um die Touristen rumzuschippern, und fertig. Aber der Tourismusminister sagt, nee, da, wir müssen Kontrolle haben über Autos, über Wartung der Autos, was ist bei Unfällen, Versicherungen etc. für mich auch. Nee, wir können es nicht einfach so ungeregelt frei öffnen. Und bei den Touristenunterkünften ist es genau dasselbe, ne? Mhm. Es gibt von jeder Ecke Gegenwind zu einer völlig freien und kontrollierten Lösung der Sache.
Also muss dazu sagen, bei den Ferienwohnungen gibt es ein oder mehrere Probleme. Einmal stehen die Dinger, naja, mitten zum Beispiel in Wohnvierteln und dadurch halt Krach, laut etc. bla. Das würde ich jetzt auch nicht witzig finden, wenn sie mir so ein Ding vor die Nase knallen würden, weil ja, laut und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sorgen die natürlich auch dafür, dass Wohnraum verschwindet. Gut, ich meine, das Wohnraumproblem ist in Japan zumindest in, wenn man nicht gerade in Tokio und so weiter ist, noch nicht ganz so schlimm. Aber es wird dadurch natürlich teurer, das ist klar. So, mhm. Das Problem ist halt einfach dieses unkontrollierte Wachstum, was man zu Anfang halt zugelassen hat. So, wir haben das mit dem Paco-System, jetzt macht mal alle. Ne? Jetzt wird hier alles staatlich geregelt, super, und wir machen Stempel drauf, dann ist alles geprüft und alles toll. Was man versäumt hat ist, naja, guckt euch auf wenigstens mal die Ecke an, wo die Dinge aufgemacht werden sollen. Weil es gibt wirklich ganz, 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 ganz viele Berichte, wo sich halt wirklich Anwohner beschweren. Und die Touristen meinen das noch nicht mal böse. Die achten einfach nur überhaupt nicht drauf. Dass das schief gehen musste, war klar. So, und jetzt hat man halt diesen Punkt erreicht, weil die Beschwerden nehmen einfach Überhang, was verständlich ist in dem Moment. Mhm. Nur, also ein Wildwuchs gerade im Ferienwohnungsmarkt ist eine ganz blöde Idee, finde ich. Also zumindest den komplett zu öffnen, weil da muss tatsächlich ein bisschen strenger kontrolliert werden, sonst nehmen die Betrugsfälle zu. Beim Ride-Hailing oder Sharing oder wie das Ding heißt, ist eine andere Geschichte, weil, na, ich meine, überfunktioniert, das ist nun mal so, ne? Also da sehe ich jetzt nicht so das Riesenproblem drin. Vor allen Dingen würde das ja auch das Busfahrerproblem zum Beispiel lösen, was Japan ja nun mal hat, weil, wie du ja sagtest, Fernbusse sind super, aber wo nimmt man da nicht die Fahrer her? Es sind keine da. Point. Und naja, wie sollen dann bitte die Touristen mal eben spontan irgendwo hindüsen können, wenn sie ja zum Beispiel nicht mit dem Shinkansen fahren wollen? Oder überhaupt mal Ziele, der den Shinkansen gar nicht anläuft, ne, und erreichen möchten, ohne zigtausendmal umzusteigen. Und so weiter. Und ja, also es ist wichtig, dass man drüber spricht, weil der Massentourismus ist in vielen Regionen ein Riesenproblem. Aber so, wie man drüber spricht, das funktioniert nicht. Hm. Definitiv nicht. Achso, weil wir gerade beim Packus sind. Übrigens, Osaka hat jetzt auch gesagt, nee, komm, reicht. Und die gesamte Präfektur sagt jetzt halt, nein, wir nehmen keine neuen Anträge für private Touristenunterkünfte mehr an.
Boah.
Jo, Schluss. Das war's. Hm. Ende.
Hm. Ob sie sich da aber nochmal umentscheiden vielleicht, wenn sie feststellen, dass das nicht ganz so die beste Idee war?
Nein. Die Beschwerden, die gingen so durch die Decke. Außerdem war das System im letzten Wahlkampf in Osaka schon ein ganz, ganz großes Thema. Und da wurde sich richtig geprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich wollen sie es loswerden. Das Problem ist halt, was man eben vergisst. Naja, okay, Leute, sehen wir ein. Aber ihr müsst auch bedenken, bei 60 Millionen Menschen, schaut mal nach, wie viele Hotelbetten ihr habt.
Ja, ja, ich mein, klar, wo muss man die ja hinstapeln?
Eben. Ich meine, die 60 Millionen werden ja nicht auf einmal kommen, das ist klar. Aber ihr werdet sie nicht verteilen können. Ihr könnt nicht bestimmen, wann die Menschen nach Japan einreisen. Ich meine, klar, ihr könnt sagen, gut, wir haben jetzt Öffnungszeiten, wir lassen jetzt nur, weiß ich nicht, eine Million rein, nächsten Monat wieder eine neue Million und so weiter und so fort, und ihr dürft nur so lange bleiben. Gut, okay, kann man gerne versuchen. Das erste Land mit Öffnungszeiten. Hat vielleicht auch was. Naja. Ich meine, mich würde es nicht wundern, wenn die Idee auch noch kommt. So, und weil wir noch beim Tourismus sind, da gibt es dann noch ein, Ja, eigentlich typisch, oder war klar, dass das passiert, denn die Präfektur Aichi hat eine Tourismuskampagne für muslimische Touristen gestartet. Eigentlich ganz gut, weil es kommen immer mehr Muslime nach Japan, also zum Besuch. Warum auch nicht, ne? Ich meine, Gott, ja, wenn sie wollen. Und man hat sich gedacht, ja gut, dann machen wir das für diese Leute einfacher und machen dann halt eben eine Kampagne, wo wir dann so zeigen, was gibt's denn hier, wo könnte zum Beispiel essen gehen und so weiter und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich einmal kreuz und quer durch Social Media gegangen, logisch, dann wurde das natürlich komplett verfälscht und so weiter und so fort und sorgte für extreme Kritik von rechts.
Ja, klar.
Und zwar extrem, weil, und jetzt kommt nämlich das Lustigste, es wurde behauptet, nein, nein, es ist keine Touristenkampagne, es ist eine Einwanderungskampagne. Gott, ey.
Hier, es ist so, dass auch Propaganda aus der ganzen Welt und der ganzen Weltgeschichte der letzten 20, 30 Jahre in Japan kräftig wirkt, ne? Mhm. Und gegen Muslime lief da einiges. Allein der Krieg gegen den Terror durch Amerika hat sehr viel an der Sichtweise der Welt geändert darauf, ne?
Ja.
Und man vergisst dann halt bestimmte Dinge. Zum Beispiel, dass sehr viele Muslime in der Nachbarschaft wohnen. Mhm. In Indonesien über 250 Millionen Leute und Muslime, ja. Die sind definitiv ein Ziel für den Tourismus. Die haben es nicht weit nach Japan.
Ja, Malaysia oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist ein Wachstumsmarkt vom Herrn. Und die geben vor allem teilweise auch echt viel Geld aus. Das ist genau das, was Japan ja möchte. Mhm. Ne, und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade bei Touristen, die haben den Hang dazu, wieder nach Hause zu fliegen. Es kommt keiner als, na gut, es kommt fast keiner als Tourist rein und ist so doof und will dann in Japan bleiben. Nee, also das beim besten Willen nicht. Ja, es gibt vereinzelte Leute, die versuchen's. Ich erinnere mich da liebevoll an die deutsche Cosplayerin, die sie dann nachher irgendwie rausgeschmissen haben. Es ist halt einfach so, mein Gott, es ist eine Kampagne gewesen, um den Leuten es einfacher zu machen. Weil sie haben halt nun mal religiöse Regeln, an die möchten sie sich ganz gerne halten, kann ich auch nachvollziehen. Ja gut, dann macht man halt eben einen Ratgeber. So, sehe ich kein Problem drin. Dass sich natürlich dann wieder die bestimmten Ecken aufregen, das war aber leider vorhersehbar.
Ja, aber auch bei diesen Ratgebern, dann sehe ich, dass die tatsächlich gar nicht so viel Ahnung haben von der Gesellschaft von Muslimen, ne? Ja, ihre halal-zertifizierten Speisen, das ist unnötig für die meisten. Guck mal, besonders Indonesien, die meisten, die absolute Überzahl sind moderate Muslime, die juckt das nicht. Hauptsache, das ist von Fachmännern gescheit zubereitet. Ich meine, der Ursprung von dieser Idee vom Halal war Hygiene, ne?
Richtig.
Also nur ein Priester darf das Fleisch zubereiten, also ein ausgebildeter Priester. Warum? Weil logisch, weil die ganze Bildung damals in der Priesterschaft lag, die Klösterschulen und alles etc. Mhm. Statt irgendjemanden, der da sonst woher kommt und ein Tier schlachtet und keine Ahnung davon hat und dann sonst irgendwie unhygienisch damit umgeht, wollen wir einen Ausgebildeten haben, ne, der irgendwie auf eine Uni gegangen ist und das sein Schlachtermeisterwerk gelernt hat.
Ja.
Macht Sinn, ne?
Ja.
Und die meisten moderaten Leute akzeptieren es auch, wenn es von einem ordentlichen Schlachterbetrieb ist, der irgendwie zertifiziert ist, ne? Für die ist es dann im Endeffekt dasselbe wie Halal. Also, das muss nicht unbedingt da rein. Also, außer du wirst unbedingt auf die sehr strenggläubigen gehen. Und das ist ein kleiner Teil, der weniger reist. Also das macht keinen Sinn. Also da ist auch nicht besonders viel Verständnis hier dabei.
Nee, das sowieso nicht. Aber es ist halt auch einfach, naja. Es zeigt halt eben, dass Japan immer oder es immer schwerer hat, tatsächlich internationale Kampagnen aufzustellen, die ein offenes Weltbild vermitteln sollen. Das ist, es ist schon wirklich heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Und dämlich, weil, mein Gott, es sind Touristen, wo ist das Problem? Ich freue mich schon auf die nächste Kampagne, wenn es da mal wieder ist, so, hier könnt ihr auch vegan essen.
Das ist der Untergang des Abendlandes, fang bloß nicht an. Ich finde es vor allem absurd, wie schnell sich das verbreitet.
Ja.
Also du stippst mit den Fingern, irgendjemand schreit was und zack, bumm. Ich erinnere nur daran, wie unglaublich schnell die Sache mit dem Afrika-Projekt eskaliert ist. Das war eine Sache von wenigen Tagen, wenn nicht sogar Stunden. Also das war, als wenn man einen Waldbrand ausgelöst hat. Und das hat auch halt im Prinzip, naja, wenn man gutmütig sein will, auf ein Missverständnis beruht, aber es war einfach nur absolut große Desinformation, die da losgetreten wurde. Und ja, das ist eigentlich so erschreckend, dass Japan auch mittlerweile so ein ganz krasser Fall davon geworden ist.
Ja, Social Media halt. Ich meine, seien wir mal ehrlich, es war immer schon krass, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also gerade so Hassrede und so weiter, sie hat sich jetzt halt einfach komplett ins Internet verlagert. Also mich wundert das mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Es wird halt weltweit allgemein immer schlimmer. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. So, ganz kurz, in Japan gibt es ja immer noch das Bärenproblem. Das wird auch immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und jetzt haben wir auch die erste Präfektur, die gesagt hat, Entschuldigung, wir bräuchten mal bitte die Armee, weil das geht jetzt hier gar nicht mehr. Was ja jetzt auch dann zugestimmt worden ist. Und die japanische Regierung hat sich jetzt mal zusammengesetzt und will jetzt mal über besseren Schutz vor Bärenangriffen reden. Was genau geplant ist, das wissen wir noch nicht. Was aber auch noch kommt, ist, dass zum Beispiel Lawson gesagt hat, ja gut, okay, also das geht so nicht mehr, weil die kommen ja jetzt mittlerweile auch in die Supermärkte. Gar nicht gut, wir müssen unser Personal schützen. Und Lawson hat jetzt gesagt, ja gut, okay, in ungefähr 100 Filialen in betroffenen Regionen, wo halt eben die meisten Bärensichtungen stattfinden, rüsten wir mal unsere Mitarbeiter mit Anti-Bärenspray und Bärenglocken, ich weiß immer noch nicht genau, was das ist, aus, damit sie sich halt wehren können. Und damit haben wir schon mal die erste Reaktion eines Großunternehmens. Die anderen werden wahrscheinlich auch noch folgen. Aber dass das überhaupt nötig ist, das ist heftig.
Ja.
Also zur Erklärung, Bärenglocken, als meines Wissens nach sind das einfach nur recht laute Glöckchen, weil das anscheinend die Bären nicht mögen. Weil ich kann mich erinnern, dass wir auch mal das in Hokkaido irgendwie ein Marathon war und die Läufer sich auch alle Glöckchen an die Beine und Arme gebunden haben, damit die Bären abgeschreckt werden.
Ja, das kann sein.
Also ich denke nicht, dass es etwas Spezielleres sein soll. Das sind, glaube ich, einfach nur laute Glocken.
Naja, das wird nur ein Windspiel sein, das sie draußen an der Fedalia dranbringen und fertig.
Okay, einfach nur Krach machen, das mögen Bären nicht so. Ich meine, man kann ja natürlich auch Feuercracker nehmen, aber das macht sich so ein bisschen doof im Supermarkt.
Ja. Doch, definitiv. Naja, es ist aber auch so, ich meine, die Tiere verlagern sich nun mal auf niedrige Lagen. So, zumal einfach auch die natürlichen Lebensmittelquellen oder Nahrungsquellen halt wegfallen. Und da sagen halt Tierschutzorganisationen, liebe Regierung, habt ihr schon mal probiert, eventuell den Lebensraum der Tiere ein bisschen besser zu schützen, um vielleicht auch mal wieder aufzuforsten und so weiter? Das könnte vielleicht helfen. Anstelle immer nur, ja gut, wir müssen sie halt abschießen und so weiter. Natürlich ist ein Tier da und steht mitten auf dem Dorfplatz, dann ist es ein bisschen, Stadtzentrum, dann ist es ein bisschen unangenehm, nachvollziehbar. Und da muss dann auch was gemacht werden, aber sich einfach nur genau darauf zu stützen, ist halt auch nicht unbedingt gerade die beste Idee. Man könnte verhindern, dass die Tierchen da reinkommen, indem man endlich mal was macht.
Mm. Ja, also es ist schon ein bisschen albern, wenn das Militär gerufen werden muss, ne? Wenn die Selbstverteidigungskräfte gerufen werden müssen, um gegen Bären zu kämpfen.
Na, es ist ja ein Training offiziell, ne? Weil eigentlich dürfen sie es ja nicht.
Trotzdem, lass mir das Bild einfach, weißt du? Ein Bär holt die Armee und dann kommt es mit dem Panzer.
Winnie Pooh versus Panzer, ja.
So ungefähr. So, kommen wir mal zu Japans Schulen. Denn Japans Schulen haben Gewaltprobleme. Und zwar ein ganz gewaltiges sogar. Und zwar nicht ein Gewaltproblem von Lehrern, sondern ein Gewaltproblem unter Schülern. Denn laut des Bildungsministeriums stieg die Anzahl der Fälle von Gewalt gegenüber dem Vorjahr um 23%. Absoluter Spitzenreiter ist die Präfektur Kanagawa. Dort wurden mehr als 14.500 gewalttätige Fälle an öffentlichen Schulen registriert. So, und jetzt kommt's. Die meisten Vorfälle tatsächlich bei Erstklässlern.
Oh, tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Erstklässler in der Mittelschule, oder wie? Oder doch nicht in der Grundschule, oder?
Ja, ich denke mal auch, wenn Erstklässler gemeint sind, oder? Also wir sprechen von Sechsjährigen, oder?
Ja, wir sprechen von Erstklässlern.
Das ist komisch.
Ne? Das ist aber so ein typisches Problem in Japan.
Echt? Also
ja, das ist First Grader Problem.
Ah, ja, jetzt macht es bei mir ein bisschen Klingeling. Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört.
Das ist laut Fachleuten eine Überforderung und Anpassungsschwierigkeiten beim Übergang von Kindergarten zur Grundschule. Und tatsächlich nimmt die Gewalt in den höheren Stufen ab, weil dort man, ja, keine Ahnung, ein bisschen schlauer in der Birne ist, weiß ich nicht. Aber tatsächlich bei den Erstklässlern ist, nimmt die Gewalt immer weiter zu.
So, ja, das und ist tatsächlich so ein Anpassungsproblem. Also das hat offensichtlich psychologische Auslöser. Und da muss man erstens die Eltern besser informieren, weil das ist eine Vorbereitungssache, weil wie du schon meintest, es geht halt darauf zurück, dass die Kinder maßlos mit der Situation überfordert sind.
Richtig.
Und Kinder wissen oft in dem Alter noch nicht, wie sie damit umgehen. Und man hat meistens zwei Reaktionen. Entweder man bricht aus, also man wird gewalttätig in irgendeiner Form, oder man schaltet halt ab, und halt meistens gerade bei Jungs ist das natürlich, dass die irgendwie gewalttätig werden, weil sie nicht wissen, wie sie damit emotional umgehen sollen, weil sie das einfach noch nicht gelernt haben. Und deswegen hört das auch mit höherem Alter auf, weil dann man irgendwie so langsam dazulernt und das Gehirn sich da auch weiterentwickelt. Aha, oh genau. Ja, ich habe ja andere Möglichkeiten oder ich verstehe mich selber besser.
Richtig. Und laut der Japan Society for School Health ist es halt so, dass die Zahl der Erstklässler mit Anpassungsproblemen in den letzten 5 Jahren um rund 30% gestiegen ist. Als Ursache gelten eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne und die zunehmende Bildschirmnutzung und die fehlende soziale Routine nach den Pandemiejahren. Das kann ich auch tatsächlich wirklich nachvollziehen. Hinzu kommt, Japans Schulen sind zu stark auf akademische Leistung fokussiert. Und das ist natürlich schon was ganz anderes als im Kindergarten. Also du wirst im Prinzip ja von deinem üblichen, okay, hier geht's ein bisschen lockerer zu, sofort in so ein ganz steifes System reingeschmissen. So, und was halt fehlt, ist tatsächlich die Förderung der sozialen Kompetenz in den Schulen. Die findet eigentlich im Prinzip gar nicht statt. So, und da sollte vielleicht mal was geändert werden, fordern jener Fachleute. Ja, aber es ist nicht nur die Gewalt, auch das Cybermobbing steigt immer weiter an, auch bei Erstklässlern.
Ja, das ist natürlich auch traurig, weil, naja, Medienbildung und so weiter und so fort. Na, heute haben Erstklässler auch schon Smartphones, was ich sehr bedenklich finde, aber gut, ist der Zeitgeist.
Ja, das Kind muss uns ja erreichen können. Das Kind sitzt die ganze Zeit da und spielt irgend so ein dusseliges Handyspiel. Ja, aber es kann uns erreichen.
Es fängt ja schon viel früher an. Es gibt schon Kindergartenkinder, die ein eigenes iPhone haben, weil ja, das wird immer so der Babysitter-Ersatz mittlerweile genannt. Natürlich nicht alle. Ich gebe doch verantwortungsvolle Eltern, das sollte man auch betonen. Man sollte nicht mehr drauf rumhacken. Aber es ist trotzdem eine besorgniserregende Entwicklung, weil die Eltern das halt einfach in die Hand drücken und sagen, so.
Ja.
Mach mal.
Ja, Moment, ich möchte da auch mal noch eine Gruppe Eltern in Schutz nehmen. Also es sind nicht alle Eltern so, die sagen, hier, mach mal, weil wir sind überfordert oder was weiß ich was, sondern weil sie einfach schlicht und ergreifend keine Zeit haben, weil der Druck auf die Eltern ist auch nicht gerade knapp. Irgendwo muss zum Beispiel Geld herkommen oder der Haushalt muss gemacht werden und. Die letzte Gruppe, die ist schlimm, die halt sagt, naja gut, ich habe halt ein Kind, aber das muss halt beschäftigt werden, ich habe keinen Bock, also hier ist ein Smartphone. Oder ein Tablet oder was weiß ich was. Und dann hat man mal eben ganz kurz eine heftige Rechnung, weil man vergessen hat, das Passwort. Naja. Trotz allem ist halt sehr bedenklich, dass die Gewalt einfach zunimmt. Und da sollte vielleicht langsamer was getan werden. Und komischerweise passiert einfach nichts.
Ja, es wird sehr gerne auch jetzt noch die Verantwortung auf die Eltern abgeschoben. Ne? Mhm. Und dann auch, wie du gerade, glaube ich, irgendwie auch andeuten wolltest, die Eltern dann auch vor Gericht die Verantwortung zugeschoben. Ne? Also wenn ihr Schützling das Geld dann wirklich verspielt hat mit dem Handy, dann, ja, es tut mir leid, sie als Eltern haften dafür, fertig. Und an anderen Ecken der Welt ist man jetzt dann so weit gegangen, dass man zum Beispiel irgendwelche Kontos an Social-Media-Seiten für Kinder nicht mehr illegal macht. Also, dass man dann sagt, ab 15 oder ab 16 ist erlaubt, vorher nicht.
Ja, das ist auch in meinen Augen tatsächlich ein richtiger Schritt. Bei der Umsetzung, da können wir nochmal drüber reden.
Ja.
Nein, also der Punkt ist, ja, natürlich sind Eltern verantwortlich. So. Aber die Verantwortung muss geteilt werden. Man kann nicht einfach sagen, ja, hier, du bist Mama, Papa, mach mal. Wenn das Kind halt eben einen halben Tag oder einen Tag in der Schule verbringt und da dann durch diese, weil da ist Mama und Papa nicht da, Point. Yep. Und da muss was auch getan werden, das geht gar nicht anders. Weil ein Kind lernt nicht nur alleine von den Eltern. Das halten wir mal fest. So, ansonsten hätten wir wahrscheinlich nicht so teilweise Probleme. Man muss sich die mal irgendwie, oder man muss das Ganze mal in den Köpfen der Politiker reinholen, weil da muss was passieren. Es kann doch nicht sein, dass die Gewalt stetig ansteigt. Vor allen Dingen trifft die Gewalt ja meistens dann auch die Kinder, die eigentlich ganz normal im Kopf sind und, oder was heißt, sorry, ich will jetzt nicht sagen, dass sie verrückt sind, aber die halt eben damit besser klarkommen. Und ja, was Mobbing ausrichtet, das wissen wir ja mittlerweile, vor allen Dingen in Japan.
Das gehören halt mehrere Seiten dazu. Ne?
Ja.
Aber man muss halt auch zusammenarbeiten. Also wie gesagt, wenn eine Seite nichts macht, sei es jetzt die Politik, die Schule oder die Eltern, dann wird das auch nicht. Aber man muss halt das mal klar aussprechen. Und Japan ist gerade, was so das Thema Psyche angeht, immer noch ein Land, wo man nicht gerne drüber redet, um es so auszudrücken. Und
nee, weil das ist kaputt und kaputt gibt's nicht.
Ist aber, muss man auch sagen, ist in anderen Ländern auch nicht unbedingt anders. Aber wie gesagt, man muss es laut ansprechen und auch wenn man dann eine Kampagne macht oder Aufklärungsveranstaltungen, weil das hilft meistens schon sehr, weil man dann weiß, was es eigentlich geht. Und das sind dann halt keine verzogenen Rotzbelger, die einfach nur irgendwie, keine Ahnung, wresteln oder einfach nur Probleme machen wollen, weil da steckt, wie gesagt, was dahinter. Und da sind aber halt alle in der Verantwortung. Also da muss halt die Regierung auch was machen, da müssen die Schulen was machen. Und ich hoffe einfach, dass das vielleicht so ein kleines Warnsignal ist, weil meistens ist es in Japan, anders gesagt, in Japan wird sowas meistens erst wahrgenommen, wenn es in irgendeiner Form eskaliert. Und gerade bei so jungen Kindern möchte man das natürlich auf keinen Fall.
Richtig. Ist auch nicht unbedingt gerade so toll, ne?
Nee. Deswegen, also ich hoffe es nicht, aber dass man so irgendwie feststellt, dass das Problem ist und das, was man tun muss. Aber ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zynisch, dass ich so denke, aber...
Kommen wir mal zu einem richtig traurigen Thema, würde ich vorschlagen. Leute, holt eure Taschentücher raus, jetzt wird's richtig, richtig hart. Alle bereit?
Oh Gott.
TV Asahi stellt die Super Sentai-Reihe in Japan ein, nach 50 Jahren.
Das ist eigentlich wirklich sad.
Ja, das ist richtig. Achso, wer die Serie nicht kennt, Power Rangers, das
Original.
Ja, genau, Power Rangers ein Original. Tatsächlich sind das auch die Vorbilder der Power Rangers. Also sprich, irgendwelche Leute in komischen Anzügen, meistens übrigens anscheinend rot, jedenfalls laut des Bildes.
Der rote ist halt der coolste meistens.
Echt? Der Anführer.
Genau.
Gab es auch einen schwarzen? Keine Ahnung.
Ja, es gibt ganz viele bunte Farben.
Ach, es gibt ganz viele bunte Farben, ehrlich jetzt. Wow.
Also in der Serie meine ich jetzt, was die Anzüge angeht. Ja, ich bin nicht verabredet. Ich weiß, dass es hübsche, bunte Dinge auf der Welt gibt. Nein, aber ich finde das sehr bedauerlich, weil das ist halt Kult, ne? Es gibt halt so viele Ableger davon, Filme, Serien.
Und über in Japan 200 ist es Filme übrigens und ja, Wahnsinn, 49 oder? Staffeln. Und ich glaube, das kann nur noch Dr. Who toppen.
Nee, auch nicht.
Doch, Dr. Who läuft doch schon ewig.
Nee, die haben, also ich glaube auf die Menge, ich glaube 19 Staffeln haben sie noch nicht erreicht. Ne? So viele Filme haben sie auch nicht. Du darfst nicht vergessen, Dr. Who hatte eine recht lange Pause. Aber jedenfalls, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Ich finde es unglaublich schade. Ich bin kein großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe sehr großen Respekt davon, dass das so lange aktiv war. Und eigentlich ist es meines Wissens auch recht beliebt. Also ich kann mich erinnern.
Nein, genau da liegt das Problem drin.
Oh, wirklich, weil ich kann mich eigentlich erinnern, dass vor ein, zwei Jahren war so eine Übersicht, was die erfolgreichsten Spielzeugmarken sind. Und da waren die tatsächlich als Marke auch ganz weit oben, zumindest in Japan.
Sie waren es. Das Ding ist, tatsächlich haben die Franchise-Verkäufe extrem abgenommen. Oh. Und ja, tatsächlich. Also sprich, die Merchandise-Verkäufe, Themen, Geschichten und so weiter und so fort decken einfach nicht mehr die Kosten der Produktion. So, also das heißt, es ist wirklich extrem zurückgegangen. Und jetzt hat sich der TV-Sender und eben Tohei, das ist der Rechteinhaber, gesagt, nee, also das lassen wir, das bringt einfach nichts mehr. Und man überlegt jetzt, was er mit dem Franchise noch machen wird. Höchstwahrscheinlich wird es wohl ein Themenpark kommen und so weiter und so fort. Das Besondere an der Serie ist aber, also nicht nur, dass sie über 49 Staffeln und 200 Filme hat, ich meine, echt eine reife Leistung, tatsächlich war das oder die Serie immer oder jahrelang ein Sprungbrett für junge Schauspieler. Viele sehr bekannte Schauspieler, die ihr wahrscheinlich auch kennt, haben in der Serie ihre Karriere begonnen.
Ja, es ist natürlich trashig, man muss es schon mögen. Mhm. Aber ja, es hat irgendwie seinen Charme. Ich kann verstehen, es gibt auch sehr viele ausländische Fans, muss man sagen.
Ja,
die
total.
Auch am Boden zerstört sind auf Twitter. Also ich habe es die letzten Tage aus irgendeinem Grund in meiner Timeline gehabt. Man hat große Tränen geweint, auch weil man gerade hier im Westen das Power Rangers Franchise anscheinend auch zerschossen hat. Dazu kann ich, wie gesagt, nicht viel sagen. Bin da nicht drin, aber man ist sehr, sehr traurig. Und man hofft, es gibt die kleine Hoffnung, dass man vielleicht versucht, das Konzept unter einen anderen Namen wiederzubeleben. Also es gibt so ein bisschen Gemunkel, aber ich habe da newstechnisch noch nichts weiter irgendwie gesehen. Also da ist Toei, glaube ich, gerade mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja, das Genre wird nicht aussterben, ne?
Nein,
Kamen Rider und Ultraman werden wahrscheinlich auch noch überleben, aber diese ganzen kostümierten Superhelden aller Japan, ne, die werden uns erhalten bleiben, auch
ja,
wenn jetzt, ja.
Zur Not im Anime.
Ja, zur Not da.
Ne, also das auf jeden Fall. Nein, ganz weg sind sie nicht. Es gibt ja, wohlgemerkt, auch ganz lustige inoffizielle Ableger. Dann hat man mal so einen Superheld, der also in so einen Strampelanzug, der dann halt im Park oder auftritt oder halt eben irgendwie eine Werbeaktion macht und so weiter. Auch die werden definitiv nicht auf einmal verschwinden. Also es ist schon ein richtiges Phänomen eigentlich. Aber trotzdem, nach 50 Jahren, ach Gott, das ist hart.
Naja, irgendwann muss man loslassen, ne?
Ja, schade. Es ist hart.
Oh mein Gott, du weißt gar nicht, wie es dann die großen Nerds von Japan trifft. Der Hideaki Anno, ne, unser guter Regisseur, der ist ein total Wahnsinniger, was dieses Genre angeht.
Ja,
der
wird
stimmt. Ich ja. Erinnere mich.
Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht so besonders glücklich sein darüber.
Das kann man sich eigentlich so vorstellen, als wenn plötzlich One Piece bei uns abgesetzt wird. Also so komplett kein Manga, kein Anime, kein Film, kein gar nichts mehr.
Ganz ehrlich, das wird enden wie bei dem, wie heißen sie, Texet? Ah ja. Oder sogar noch schlimmer.
Ich wollte gerade fragen, wen du meinst, aber es hat,
jetzt
hat ein paar Sekunden gedauert.
Ehrlich, das war Horror meiner Kindheit, diese Band, neben Modern Talking. Nee, so, okay. Kommen wir noch mal ganz kurz eben zur Magnetschwebebahn. Japan bastelt da ja gerade so an einer Strecke und eigentlich, naja, sollte sie ja schon fahren, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber irgendwie funktioniert. Ja, genau, das denken sich momentan wahrscheinlich alle, denn hey, wer hat's gedacht? Es verschiebt sich noch mal und dieses Mal um rund 8 Jahre und ach, sieh mal, schau, es wird teurer. Und zwar steigen die Baukosten jetzt auf 11 Billionen Yen und 8 Jahre später, also never ending story eigentlich. Ich meine, ist ein Prestigeprojekt für Japan, aber da funktioniert das von vorne bis hinten nicht. Grund dafür sind, oh, wer hätte es gedacht, es gibt Bauprobleme. Ist jetzt auch übrigens nicht neu, das hat man schon die ganze Zeit.
Japans BER, wie ich ihn immer liebevoll nenne, diesen Bauskandal, wie man das auch immer nennen möchte, weil skandalös ist es auf jeden Fall schon.
Ja, man hat zum Beispiel Tunnel angefangen zu bohren und haben festgestellt, das ist hier eine ganz blöde Idee, weil irgendwas stimmte mit dem Gestein nicht. Hätte man ja auch mal vorher vielleicht rausfinden können. Also ich meine, ist beim Tunnelbau eigentlich, soweit ich weiß, normal.
Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptteil bei dem. Ne? Mhm. Da wurde nie vorher genau durchgerechnet und geplant, ob das machbar ist ohne große Probleme. Und egal wie oft irgendjemand herkam und sagte, nach unseren Berechnungen wird das nichts. Oder das ist zu viel Aufwand, um das umweltgerecht zu machen. Mhm. Weil wenn ihr da durch wollt, zerstört ihr so und so viel und da gehen die und die Untergrund Ströme von Wasser und Grundwasser drauf,
ja,
etc.
Grundwasser ist so ein ganz großes Problem, ne?
Das haben die alles immer ignoriert und dann jetzt auf einmal so, ach, ist ja doch ein Problem. Oh, unser Problem. Oh,
und deswegen möchte man jetzt auch die Projektplanung umbauen. Das fällt ihnen echt wahnsinnig früh ein. Weil wie vierte Verschiebung ist das jetzt eigentlich?
Ich würde gerade sagen, wie lange basteln sie da schon jetzt rum?
Oh, 2014.
Ja, uiuiui. Man ist gut dabei. Naja, wir sind gespannt, ob sie nochmal eröffnen. Eieiei. So. Ganz kurz noch ein Thema, weil das finde ich einfach schön. Und dann sind wir auch durch. Denn in Japan ist das älteste betriebene Riesenrad nach 75 Jahren immer noch eine absolute Attraktion. Denn die steht in einem Freizeitpark in Hakodate und gilt als lebendiges Beispiel für Japans Nachkriegsgeschichte. ist übrigens mittlerweile auch ein eingetragenes Kulturgut. Und dieses Fahrgeschäft nahm 1950 seinen Betrieb auf, also nur 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Besonderheit daran ist nicht, dass das Ding immer noch eine Touristenattraktion ist. Nee, die Besonderheit ist eigentlich, dass das Teil noch fährt. Weil das ist in Japan gar nicht üblich, so alte Fahrgeschäfte noch am Laufen zu halten, weil das wahnsinnig teuer ist. Und da steht eine Firma hinter, die halt sagt, nee, wir wollen, dass das weiterläuft. Das ist toll.
Ich finde das auch toll. Alte Fahrgeschäfte haben so einen ganz besonderen Charme irgendwie. Ja. Ich kann es nicht erklären, aber auch so ein schönes altes Karussell oder so. Also das ist irgendwie was Besonderes. Ne? Es muss nicht unbedingt was Spektakuläres sein. Heutzutage braucht ja alles gefühlt 50 Loopings und, weiß ich nicht, ein Schleudersitz und alles, was es nicht noch gibt. Aber ja, es sind meistens so die einfachen Dinge, die eigentlich so das Besondere ausmachen.
Ich warte
und ich finde es schön, dass man das bewahren möchte.
Jetzt ohne Witz, ich warte eigentlich nur noch auf ein Fahrgeschäft, wo dann du sitzt drin, es dreht sich im Kreis und dann heißt es so, und jetzt kommt einer auf den Schleudersitz, viel Spaß. Und der fliegt dann da so biu, raus. Ich glaube, das wäre lustig.
Ja, da gibt es so eine Szene in dem Film Spy Kids 2.
Echt?
Wo die so in so Kugeln drin sitzen und dann werden die einfach so in der Luft jongliert. Das ist auch so super.
Aua.
Ja, ja, denke ich auch so. Aua. Mal sehen, wie lange das dauert, bis sich jemand auch sowas bei uns einfallen lässt.
Ja, zumindest ist das Ding halt wirklich eine absolute Besonderheit. Und es ist auch tatsächlich das einzige Riesenrad. Es ist ja klein und schnuckelig. Also wirklich groß ist es jetzt echt nicht.
Nee.
Aber es ist ein absoluter Touristenmagnet. Trotz allen. Obwohl Japan, sagen wir mal ehrlich, doch einige größere Riesenräder hat.
Das ist definitiv das putzigste Riesenrad, das ich je gesehen habe.
Ja, mit seinen 10 Metern. Das ist wirklich absolut niedlich. Wenn ihr mal nach Japan düst, dann düst doch mal dahin und schaut es euch an.
Auf jeden Fall.
Ne? Es ist wirklich richtig niedlich. Ach ja.
Was da für Erinnerungen wahrscheinlich dranhängen. Auch faszinierend.
Ja, nach 75 Jahren einige, würde ich behaupten. Und verlorene Gegenstände.
Oh mein Gott. Rein shintoistisch betrachtet muss das Ding ja eine komplette eigene Seele haben.
Ja, mittlerweile schon.
Ja. Eigentlich auch ein schöner Gedanke, oder? Ja. Dass es so lange schon existiert, dass sowas passieren könnte. Also ich finde es traumhaft.
Und dass es halt immer noch steht. Ich meine, in 75 Jahren ist auch in der Ecke einiges passiert. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, wie gesagt, das ist großes Lob an der Firma, dass sie gesagt haben, drauf geschissen, wir behalten das und kümmern uns drum.
Mhm.
Und man könnte es natürlich auch vermodert lassen.
Richtig. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Ich wollte euch jetzt gerade ein schönes Halloween wünschen, aber das habt ihr gerade hinter euch, ihr habt uns gehört. Wir wünschen euch tatsächlich eine richtig schöne Woche. Habt viel Spaß, ruht euch aus, was auch immer. Wir sind nächste Woche wieder für euch da und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Naja, ihr wisst ja, so das Übliche halt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.